Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst zusammen feiern. Es ist der dritte Advent und es geht in großen Schritten auf den Heiligabend zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich freue mich sehr darauf. Meine Frau und ich, wir sind beide sehr große Fans vom Advent und gerade dieses Jahr, das so geprägt ist von Herausforderungen und von vielen Themen, von der Gesellschaft, aber auch für uns privat. Wir feiern tatsächlich jetzt schon Advent. Seit Wochen bereiten wir uns darauf vor und ganz besonders für uns war das Erlebnis mit unserer kleinen Tochter, den Weihnachtsbaum endlich in das Haus zu holen und schon zu schmücken. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr seid. Ich hoffe, es geht euch ähnlich. Advent ist ja diese besinnliche Zeit, die Zeit, in der wir uns vorbereiten. Vorbereiten auf Heiligabend, auf Weihnachten, auf alles, was damit verbunden ist. Und besinnlich, das kommt ja von dem Wort Besinnung. Man nimmt sich bewusst eine Zeit, in der man ja runterfährt, indem man den Alltag etwas versucht zu drosseln und sich auf das konzentriert, auf das besinnt, worum es im Wesentlichen geht. Im Advent auf das, was Heiligabend eigentlich bringt. Auf das, was Heiligabend eigentlich bedeutet, dieses Weihnachtsfest. Und ich möchte euch heute Morgen ganz kurz einladen am Anfang meiner Predigt. Ich weiß, normalerweise ist es immer so, der Prediger steht vorne und man kann dann mal kurz abschalten. Ich möchte es ganz kurz umdrehen und ich möchte mit etwas anderem beginnen. Ich möchte euch einladen, ganz kurz, einen kleinen Moment aktiv zu werden. Ich habe drei Fragen für euch und ich will euch einladen, macht kurz mit, wenn es euch möglich ist. Drei Fragen an euch. Und zwar meine erste Frage: Wer von euch hatte denn heute Nacht die Möglichkeit, in einem Bett zu schlafen? Den würde ich bitten, kurz aufzustehen. Genau, ich weiß, es ist ungewohnt, bleibt kurz stehen. Wer von euch hatte heute Morgen die Möglichkeit zu frühstücken? Der darf mal die linke Hand heben. So, und da ich weiß, es gibt immer so einen, der so ein bisschen spitzfindig ist. Die Möglichkeit zu frühstücken heißt, ihr hattet die Möglichkeit. Ob ihr es getan habt oder nicht, ist was anderes. Ja? Gut, danke. Jetzt ja, ist immer so, eine Hand geht dann immer noch hoch. Bleibt mal so stehen. Okay, und jetzt dritte Frage. Wer von euch hatte heute Morgen die Möglichkeit, bevor ihr hergekommen ist, die Klamotten, die ihr anhat, aus einem Kleiderschrank, aus einer Auswahl von verschiedenen Dresses auszuwählen? Der darf mal die rechte Hand noch hochheben. Sehr schön. Und jetzt lade ich euch ein. Bleibt mal so stehen. Und jetzt schaut euch mal ganz kurz um, wie ihr so da steht. Ich darf euch beglückwünschen. So möchte ich starten. Ich darf euch beglückwünschen. Bleibt ruhig kurz so stehen. Ich möchte, dass ihr es wirken lasst. Ich weiß, es ist Sonntagmorgen, man ist es nicht gewohnt, aber ich darf euch beglückwünschen, denn ihr gehört zu den 20% der reichsten Menschen weltweit. Ihr gehört zu den oberen 20% dieser gesamten Erde. Jetzt lasst es noch mal ganz kurz auf euch wirken und schaut euch mal um. Wir alle, so wie wir hier stehen, erfahren ganz viel von Gottes wunderbarem Segen, von seinem Reichtum und zwar wortwörtlich. Und ich finde, es ist ein Grund zu beten. Und deswegen bleibt so stehen, weil das hier ist eine gut überlieferte biblische Gebetshaltung. Und ich möchte zu Beginn ganz kurz beten. Großer Gott, und so danke ich dir für diese Zeit und für alles, was du uns zuteil werden lässt. Bewusst oder unbewusst, ganz egal. Herr, du bist bei uns, du stehst an unserer Seite und du nutzt diese Zeit, um uns entgegenzukommen, uns nahe zu kommen, und darauf freue ich mich. Herr, darum mach du uns offen, jetzt und hier, für dein Dasein, für dein Wirken, für dein Wort. Herr, hab du Dank. Amen. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch wieder setzen. Auch das ist ja gut überliefert biblisch. Dass man auch eine Predigt, das gehörte Wort auch im Gehen verarbeiten kann. Daher, wenn sich jemand bewegen will, mich stört das nicht. Warum mache ich diesen Einstieg? Ich mache diesen Einstieg, um etwas aufzuzeigen, sich etwas klar zu werden. Advent ist die Zeit, wo wir uns besinnen. Wir gehören, und ich schließe mich damit ein, zu den 20% der reichsten Menschen weltweit. Und ich glaube, den wenigsten von uns dürfte das bewusst gewesen sein. Ich bin sogar so sicher, es sind ganz kleine Fragen, die ich jetzt noch stellen könnte, und ich bin mir sicher, die meisten von uns gehören sogar zu den oberen 10% dieser Welt. Vielen von uns ist es gar nicht bewusst. Und es sagt weniger über den Zustand in unserer Gesellschaft aus, als den Zustand in der Welt. Denn wenn ihr davon ausgeht, dass ihr schon zu den oberen 20% gehört, und ich will keine von euch zu nahe treten, ich weiß nicht, wie eure Lebensumstände sind, aber überlegt euch, wie 80% der Erde dann leben. Ich bin heute Morgen hier als Mitarbeiter von Compassion. Und wir von Compassion arbeiten weltweit mit Menschen, die in extremer Armut leben. Mit Menschen, die genau auf der anderen Seite dieses prozentualen Skala sind. Mit Menschen, die tagtäglich mit 3 Euro oder weniger überleben müssen. 3 Euro oder weniger am Tag. Für alles, was ihr Leben ausmacht. Für ihre Kleidung, für ihr Essen, für die tägliche Hygiene. Und für viele Menschen sind diese 3 Euro kaum vorstellbar. Auch für mich. Ich bin ganz ehrlich, als ich bei Compassion angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir mal überlegt, wie weit komme ich denn mit diesen 3 Euro? Die Realität ist, ich komme nicht mehr zur Arbeit. Ich könnte diesen Job hier gar nicht machen, weil die 3 Euro schon quasi mehr sind, als ich für meinen Arbeitsweg jeden Tag aufbringen müsste. 700 Millionen Menschen weltweit leben aber genau in diesem Zustand. 700 Millionen Menschen weltweit. Das ist 9-mal die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und das, was uns von Compassion besonders bewegt, über 300 Millionen davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder und Jugendliche, die groß werden in einem dauerhaften Zustand des Mangels. Kinder, die groß werden mit dem Wissen, dass es eigentlich nie genug hat. Dass jeder Gedanke, jede Anschaffung, selbst wenn sowas Einfaches ist wie ein Stück Brot, wohlbedacht und gut überlegt sein muss. Und das ist eben die Seite der Welt, in der Compassion arbeitet. Die Welt, die ganz oft vor vielen Augen verborgen bleibt. Die Seite der Welt, die viele gar nicht mehr wahrnehmen. Weil eben diese Seite der Welt ganz oft verschwindet aus unserer Aufmerksamkeit. In den Slums dieser Welt, in den Hinterhöfen, dort, wo kaum jemand hinkommt, erst recht keine Kamera, erst recht keine Journalisten und schon gar kein Social Media. Es ist aber die Seite der Welt, über die ich heute Morgen gerne reden will, weil diese Seite der Welt uns etwas ganz Besonderes auch zu sagen hat über Weihnachten. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus dieser Welt, die mir Anfang des Jahres geschehen ist. Eine Begegnung, die mich geprägt hat. Ich war am Anfang des Jahres, im Januar, im Zuge der Arbeit von Compassion in Tansania. Genauer gesagt in Arusha. Arusha ist eine große Stadt am Fuße des Kilimandscharo und bekannt für die vielen Hotels und Touristenumgebungen, denn es ist der Hauptort, wenn man den Kilimandscharo besteigen will. Deswegen kennen ganz viele Menschen diese Stadt. Und diese Stadt ist groß. Über 1 Million Einwohner, viele Hotels, viel Tourismus. Arusha hat aber auch eine andere Seite. Große Slums. Hinterhöfe versteckt in Nebenstraßen, die eigentlich gar keiner Straße mehr gleichen. Es sind eher Lehmwege und alte Feldwege, die irgendwie von der Hauptstraße in eine Gegend führen, die keiner mehr betritt. Und inmitten eines dieser Gegenden hat eine Gemeinde ihren Sitz, die mit Compassion zusammenarbeitet und in einem der Slums von Arusha ein Mutter-Kind-Programm betreut. 15 Mütter werden dort unterstützt bei ihrem tagtäglichen Versuch, ihre Kinder großzuziehen. Und ich durfte eine dieser Mütter kennenlernen, Elizabeth. Elizabeth ist Anfang 20, hat eine etwa 8 Monate alte Tochter und lebt in diesen Hinterhöfen von Arusha. Und als wir die Gemeinde besuchen, lädt sie mich und meine Kollegen zu sich nach Hause ein. Und so machen wir uns von der Gemeinde auf den Weg, durch ein paar Hinterhöfe, verwinkelte Gassen und vorbei an vielen Menschen und Kindern, die auf der Straße leben und dort ihr Mittagessen zubereiten. Und kommen schließlich in einen dieser Hinterhöfe. Etwa 20 Lehmhütten, die sich zusammenschließen, um ein großes Wasserfass, das die Versorgung für diese umliegenden Hütten darstellt. Und sie marschiert zielgerichtet mit ihrer Tochter auf dem Arm auf eine dieser Hütten zu. Wellblechdach, das nackte Wand, die ganze Hütte ist gesichert mit einem Holzverschlag und es hängt so ein kleines Vorhängeschloss dran. Und als sie in ihrer Tasche kramt und den Schlüssel für dieses Vorhängeschloss heraussucht und versucht es zu öffnen, denke ich unweigerlich an das Vorhängeschloss, das in meinem Hotel meinen kleinen Koffer sichert und vermutlich stabiler ist als dieses kleine Teil, das ihr gesamtes Zuhause gerade verschließt. Und dann öffnet sie diese Tür und es öffnet sich ein dunkler Innenraum. Man sieht die Löcher in der Decke, den nackten Fußboden. Und während sie eintritt und uns zuwinkt und ermuntert, doch endlich einzutreten, bleiben wir zu sechst vor der Hütte stehen und schauen uns fraglos an und überlegen, wie wir da reinkommen sollen. Denn inmitten dieser Hütte, 2x2 Meter in etwa, steht ein viel zu großes und überdimensioniertes, massives Holzbett. Etwa 1,80 Meter mal 2 Meter. Und während ich noch so da stehe, man hat so den Eindruck, als wenn diese Hütte um dieses Bett herum gebaut worden wäre. Und Elisabeth winkt und unser Dolmetscher fängt von hinten an zu schieben. Und wir überlegen, wie das gehen soll, dass wir in diesen etwa 30 Zentimeter schmalen Spalt zwischen Tür und Bett hineinkommen sollen. Und irgendwann schaffen wir es doch, quetschen uns etwas vorbei, stapeln uns auf und neben dem Bett versuchen es uns halbwegs bequem zu machen. Und unser Dolmetscher streckt gerade noch seinen Kopf durch die Tür, weil er keinen Platz mehr findet. Und so sitze ich da und überlege mir, wer auf diese bescheidene Idee kam, dieses viel zu große Bett in diese viel zu kleine Hütte zu stopfen. Und ob man da nicht mit anderen Möbeln und einer besseren Raumeinteilung wenigstens etwas Raum in dieser Hütte hätte schaffen können, um das Gefühl von Heimat zu haben. Und während ich das stehe, fängt Elisabeth an, ihre Geschichte zu erzählen, wie sie hierher kam. Und Elisabeth erzählt, wie sie einige Jahre zuvor mit ihrem Mann aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Arusha in diese Stadt gezogen ist, weil es in ihrem Dorf keine Arbeit mehr gab und sie die Hoffnung hatten, hier etwas Neues zu finden. Sie erzählt davon, wie sie nach langer Suche endlich diese kleine Hütte gefunden haben und zu zweit immer mal wieder einzelne Tagesjobs, um die Miete zu verdienen. Wie es immer gerade so gereicht hat, aber genug war, um eine Hoffnung auf eine Zukunft zu haben. Wie sie eines Tages die Nachricht bekam, dass sie schwanger ist und was es für sie bedeutet, ein Kind zu erwarten. Sie erzählt davon, wie aber gleichzeitig die Fragen immer größer wurden, weil das Geld, das vorher für zwei gerade so gereicht hat, jetzt für drei reichen soll. Sie erzählt davon, wie es aufwendiger wurde und wie sie irgendwann gar nicht mehr arbeiten konnte, weil sie hochschwanger ist. Sie erzählt davon, wie sie ins Krankenhaus kommt, ihr Kind auf die Welt bringt und es das erste Mal im Arm hält. Und sie erzählt davon, wie ihr Mann sie noch im Krankenzimmer verlässt, weil die Sorgen und die Zweifel so groß wurden, dass er es nicht mehr aushält. Sie erzählt davon, wie sie alleine mit ihrer Tochter zurückkommt, wie sie kein Geld hat, um die Hütte zu bezahlen, aber auch kein Geld, um aus Arusha zurück in ihr Dorf zu gehen, wie es kein Vor und kein Zurück gibt. Wie sie versucht, mit ihrer Tochter zusammen irgendwelche Arbeit zu finden, um wenigstens die Miete zusammenzubekommen. Und wie an manchen Tagen sie ihre kleine Tochter wildfremden Menschen auf der Straße für ein paar Stunden anvertraut, um wenigstens etwas Geld für Lebensmittel zu besorgen. Und sie erzählt, wie eines Tages Mitarbeiter aus der Gemeinde sie auf der Straße antreffen, ihre Situation erkennen und sie einladen. In die Gemeinde und in das Mutter-Kind-Programm. Sie erzählt davon, was es bedeutet, andere Mütter kennenzulernen, die in der gleichen Lage sind wie sie. Die ihre Situation verstehen und es nachempfinden können. Die Verständnis haben und wie die Gemeinde ihr entgegenkommt mit Hilfe und Begleitung. Und sie erzählt, wie einige Wochen vor unserem Besuch zu Weihnachten genau diese Gemeinde jeder Mutter in dem Programm ein neues Bett gekauft hat. Ein Bett, das in Einzelteilen zerlegt von der Gemeinde mit ehrenamtlichen Mitarbeitern durch die Hinterhöfe und Gassen dieser Stadt in die Häuser und Hütten der Mütter gebracht wurden und dort angepasst und einzeln montiert wurden in den Hütten der Mütter. Und Elisabeth erzählt, wie in dieser Nacht ihre kleine Tochter das erste Mal in ihrem Leben nicht auf dem Boden schlafen musste. Als Elisabeth diesen Satz sagt, trifft mich ihr ganzer Schmerz mitten ins Herz. In dieser kleinen Hütte, in dem Hinterhof in Arusha, wird mir klar, dass da, wo ich über Raumteilung und Deko nachdenke, die Alternative zu diesem viel zu großen und unpraktischen Bett in Wahrheit gar kein Bett ist. Und mir wird verständlich auf einmal, dass vieles von dem, was für mich selbstverständlich ist, in großen Teilen der Welt immer noch unvorstellbar ist. In diesem Moment, in dieser Begegnung mit Elisabeth, verändert sich vieles für mich, von meinem Verständnis dieser Welt, von meinem Verständnis von meinem Leben. Und ich erzähle diese Geschichte heute Morgen ganz bewusst, weil sie ein Fenster aufmacht in eine Welt, die für viele von uns verborgen ist. Auch für mich, dieser Blick war etwas ganz Neues. Es ist aber auch ein Blick in genau diese Zeit, die wir gerade feiern. Denn wenn wir ehrlich sind, ist die Weihnachtsgeschichte, die wir in den kommenden Wochen immer wieder hören werden, die in Krippenspielen aufgeführt wird, eine Geschichte, die viel näher an dem Leben von Elisabeth dran ist, als an dem Leben von mir. Es ist die Geschichte von einem jungen Ehepaar, das unverheiratet ist, ungewollt schwanger, das aufgrund von äußeren Umständen ihr Heimatdorf verlassen muss und in eine andere Gegend, das gar nicht weiß, was vor ihm liegt, das quasi in einer Notunterkunft ihr Kind auf die Welt bringt und dann aufgrund der politischen Situation verfolgt wird, vom Tode bedroht und dann ins Ausland fliehen muss. Es ist eine Geschichte, die im Wesentlichen eigentlich gar nicht schön ist, die nichts mit dem Glanz und dem Gloria zu tun hat, das wir ganz oft feiern. Es ist eigentlich eine Geschichte, die die Aufmerksamkeit auf den Mangel, das Leid und die Not von vielen Menschen lenkt. Und genau deshalb ist sie so wichtig für uns. Genau in der Betrachtung dieser Momente, genau darin liegt nämlich die eigentliche Hoffnung des Festes, das wir feiern. Denn die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, die diese Umstände bewusst in den Mittelpunkt rückt, weil Gott sie sieht. Und weil Gott sich bewusst in diese Umstände hineinbegibt. Gott kommt in die Welt, das ist die Botschaft von Weihnachten. Aber nicht trotz der Umstände, sondern gerade wegen ihnen. Gerade weil er sieht, wie Menschen leben, wie es Menschen geht und wie sie Not leiden, kommt er. Weil er neben all dem unsere Träume, unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen für die Zukunft sieht. Und nicht nur meine, sondern die von Elisabeth, die von ihrem Mann und die von ihrer Tochter genauso. Und damit diese Hoffnungen, diese Aussichten und diese Träume eine Zukunft haben können, darum kommt er. Es gibt einen wunderbaren Vers im Philipperbrief, Philipper 2, die Verse 6 und 7. Es ist ein Hymnus auf Gott. Er, der Gott in allem gleich war, also Jesus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns ein Mensch wie andere Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft, auf die wir uns besinnen dürfen. Weihnachten ist die Einladung unseres Lebens. Gott tauscht seine Ewigkeit gegen die Abgründe der Welt, damit wir die Brüche unseres Lebens gegen seine Herrlichkeit eintauschen dürfen. Er tauscht seine Ewigkeit gegen die Abgründe der Welt, damit wir unsere Brüche gegen seine Herrlichkeit tauschen können. Weihnachten ist Gottes Einladung an uns, dieses Leben und diese Welt zu feiern. Nicht trotz der Umstände, sondern gerade wegen ihnen. Gott liebt diese Welt. Er liebt uns. Und deshalb dürfen wir es ihm gleich tun. Er, der alles gegeben hat, um an unserer Seite zu stehen, lädt uns an, an seiner Seite zu stehen und es ihm gleich zu tun. Heute, aber auch in den kommenden Wochen, hier in der Stadtmission, hier in der Stadt, aber auch darüber hinaus, bis in die Hinterhöfe von Arusha, bis in das Leben von Menschen wie Elisabeth und ihrer kleinen Tochter. Das ist Weihnachten. Lasst es uns feiern. Amen.